Herzlich willkommen zu unserem ersten Hörspielmagazin im neuen Jahr. Dazu begrüßt Sie Michael Langer und das bieten wir Ihnen heute. Einen kritischen Überblick über ausgewählte Ursendungen im Januar. Darüber hinaus erfahren Sie, was renommierte Hörspielmacher antreibt und wir empfehlen Ihnen das neue Hörspiel von Wittmann Zeitblom, ein Bauhaus-Konzeptalbum unter dem Titel Audio Space Machine. Doch zunächst geht es unter anderem noch um das Hörspiel des Monats. Ausgezeichnet von der Akademie der Darstellenden Künste wurde eine Produktion von RBB und NDR, ein sechsteiliges Hörspiel nach dem Roman von Juli C., Unterleuten. Und darüber, wie auch über einige andere herausragende Produktionen des vergangenen Jahres, konnten wir mit einer der drei Jurorinnen der Akademie sprechen. Zugeschaltet aus einem Studio in Bremen war uns die Radiomacherin Regine Bayer.
Guten Abend.
Frau Bayer, was machte denn das Hörspiel des Monats Oktober Unterleuten von Juli C. preiswürdig?
Da müsste ich jetzt eigentlich ein bisschen lachen, weil das sind sechs ganze Stunden. Und da so in drei konzisen Sätzen etwas zu sagen, ist schwierig, aber ich versuche das mal. Also erstens das Inhaltliche, das Thematische, sehr aktuelle Bezüge zur Gesellschaft heute und auch zu gesellschaftlichen Themen. Ein Windpark soll gebaut werden, ein Dorf in der Prignitz, wo die DDR-Vergangenheit noch sehr lebendig ist, damit auch die alten Konflikte, die Machtstrukturen. Dann Großstadtmenschen, die sich aufs Dorf zurückziehen wollen, um den Kindern eine schöne Idylle zu bieten, die natürlich keine Idylle ist dann letztlich. Also das Thematische ist sehr stark. Es ist aber auch eine sehr bewundernswerte Regieleistung, finde ich. Den Roman hat ja Juli C. geschrieben und die Bearbeitung hat Judith Lorenz gemacht, eine sehr erprobte Regisseurin. Und das hat sie toll hingekriegt, finde ich. Also aus einer sehr stark erzählenden Vorlage ein wirklich genuines Hörspielmanuskript zu machen und das mit einem ganz tollen Schauspielerensemble auch umzusetzen. Und zwar so, dass doch Teile der Vorlage improvisierend gestaltet wurden. Die haben sich also in ihre Rollen versetzen sollen und haben sich aus der Rolle heraus die Figur sozusagen angeeignet in der Improvisation. Und das macht das Ganze sehr authentisch, sehr lebendig. Dann gibt es noch andere Stilmittel oder dramaturgische Kniffe. Und zwar gibt es eine Auffächerung von inneren Monologen zu sehr schön ausgearbeiteten Szenen an Originalschauplätzen, also nicht nur im Studio aufgenommen, sondern auch draußen. Und dann gibt es noch so interviewähnliche Texte. Und das vermischt sich ganz wunderbar und hält das Ganze sehr am Laufen. Und dann möchte ich auch noch mal die Toningenieure, die wirklich Tolles geleistet haben, herausheben. Das muss man sagen, das war eine große Ensemblearbeit der Regisseurin, des Komponisten auch, der sehr schöne Musikakzente geliefert hat und der Toningenieure, die also tolle Aufnahmen auch gemacht haben. Das ist ja nicht so ganz leicht, immer am Originalort die Sprecher aufzunehmen. Also das ist eine tolle Produktion auch geworden. Also das Handwerkliche, das Künstlerische und das Inhaltliche stimmen sehr schön zusammen.
Frau Bayer, lassen Sie uns einen kleinen Blick zurückwerfen auf das vergangene Jahr, das Sie als Jurorin für die Akademie der Darstellenden Künste zusammen mit Ihren Kollegen gesichtet haben, was die Hörspiele betrifft. Konnten Sie denn so einen Trend ausmachen, was die Produktion betrifft? Das war ja sehr vielfältig.
Ja, das lassen Sie mich mal so beginnen. Wir haben also knapp 70 Einreichungen gehört. Und davon waren ungefähr zwei Drittel Originalhörspiele und ein Drittel Literaturadaption. Ich finde das sehr wichtig, weil die Originalhörspiele meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr als die Literaturadaption auf die heutige Zeit gehen können. Ein bisschen mehr die besondere Stimme, die besonderen Eigenheiten der Autoren da bringen. Und also die liegen mir einfach sehr am Herzen und ich finde das sehr schön. Es gab eine große Bandbreite in beiden Bereichen. Also ich fange mal mit den Literaturadaptionen an. Das gab also die literarischen Klassiker, die zum Teil großartig gemacht waren. Zum Beispiel, soll ich Beispiele nennen mal, so eins Ich will nicht so unbedingt jetzt einen ganz großen Überblick geben, weil erstens haben wir noch nicht alle Produktionen gehört und zweitens kommt so die Einschätzung unserer Juryarbeit erst im Februar zur Preisverleihung des Hörspiel des Jahres. Aber ich versuche mal so ein bisschen was anzudeuten. Also literarische Klassiker, sehr schön gemacht vom Südwestrundfunk, Sodom und Gomorra von Marcel Proust. Zuerst habe ich gedacht, ich müsste sterben, weil ich dachte, wie können die Proust machen? Sehr komplizierte Sprache, sehr detailliert und so. Und dann haben die das wunderbar gemacht. Sehr schöne Übersetzung aus dem Französischen, großartige Sprecherleistung. Ich habe den Namen leider vergessen, aber ein österreichischer Schauspieler, der also flexibel und leichtfüßig diese unglaublichen Schachtelsätze darbietet, sodass die Idee erhalten bleibt. Wirklich ganz toll. Und eine erarbeitete Hörspielmusik, das ist auch wichtig. Dann gab es sehr beeindruckende Umsetzung von aktueller Genre-Literatur, sage ich mal. Da wäre so der vom NDR, der Geronimo von Leon de Winter ein Beispiel. Mhm. Grandioses Hörkino, muss ich wirklich sagen, vielschichtig. Da geht es um Tod, Schuld, Verantwortung, gescheiterte Ehen, auch wieder alles. Das ganze Leben ist drin. Grandios inszeniert und bis zur letzten Sekunde sehr spannend. Und dann gibt es eben auch so Hörspielfassungen von, gab es auch eine von einer Graphic Novel, sage ich mal, vom Hessischen Rundfunk bei Trost. Das ist von einer Jungen aus der Perspektive einer Tochter erzählt, die mit einer manisch-depressiven Mutter aufgewachsen ist. Und das ist wirklich sehr authentisch, überzeugend und sehr positiv auch darstellt. Also das war unendlich schwierig, Achterbahnleben und trotzdem verständnisvoll und so positiv beobachtet. Das fand ich sehr gut. Dann gab es natürlich noch andere, die auch beeindruckend waren. Nicht, weil sie unbedingt so wie Sodom und Gomorra die Werktreue geliefert haben, sondern weil sie auch noch eine eigene Interpretation, eine eigene Stimme hinzugebracht haben. Könnte man also die Traumnovelle von Arthur Schnitzler vom Hessischen Rundfunk nehmen. Da wird so die poetische Vorlage erweitert um, sagen wir mal, zeitgenössische Diskurse über das sexuelle Begehren und die Grundvorlage nicht verratend. So, ich könnte noch mehrere nennen. Also es gab auch den Baal von Brecht und damit habe ich mich als Jurymitglied sehr gequält, muss ich sagen. Es war ein Abend, ein sehr schwerer Tag. Und ich habe so gedacht, muss ich mir das antun, von einem pekligen Brecht, der war 18 damals, glaube ich, mir anzuhören, wie da ständig irgendwelche weißen Frauenschenkel bestiegen werden. Also ich habe das Stück gehasst und habe gedacht, na gut, du bist jetzt aber eine gute Juryfrau und hörst da jetzt einfach eben zu. Und am nächsten Morgen habe ich so gedacht, nee, also der Thomas Thieme war so großartig und ich glaube, das war auch eine tolle Regieleistung. Ich höre mir das Ding nochmal an, also bitte, habe ich es mir nochmal angehört. Und das war noch eine ganz andere, da haben sich mir nochmal ganz andere Dimensionen erschlossen. Ich fand es immer noch sehr macho-sexistisch, so grundsätzlich aus heutiger Sicht. Aber diese Zartheit in all der Brutalität, die der Thomas Thieme da in der Stimme hatte und diese wunderbaren Bilder, die akustischen Bilder, die da gezaubert wurden und die Intimität, die der Regisseur Matthias Thalbach zwischen sich und dem Thomas Thieme hergestellt hat, das ist einfach Kunst. Und das habe ich dann nochmal wirklich zu schätzen gewusst. Anders, als wenn ich es nur einmal gehört hätte. So, damals sind wir bei der Juryarbeit, die ja nicht ganz einfach war.
Aber es ist man als Juror und Jurorin, wie Sie es gerade schön beschrieben haben, von der Tagesform abhängig. Dann gibt es natürlich auch gewisse Vorlieben oder Vorstellungen ästhetischer Natur, die das eigene Urteil beeinflussen. Ihre Kollegin, die Dramaturgin am Bremer Theater, wo Sie übrigens, Frau Bayer, auch hin und wieder Hörkinos veranstalten, das möchte ich wenigstens erwähnt haben, Viktoria Knotkova, die hat das so schön ausgedrückt, dass das Hörspiel doch, wiewohl sie vom Theater kommt, mehr ist als Theater bei geschlossenem Vorhang. Was bedeutet Hörspiel für Sie?
Tja, ich komme ja nun vom Feature einerseits und von der Radiokunst andererseits. Und dazwischen irgendwo liegt so das Hörspiel. Also für mich ist im besten Sinne das Hörspiel eine wunderbar bearbeitete Fassung der Realität mit Spannung, mit eigener Stimme, mit modernen Mitteln auch gestaltet. Also ich komme ja schon aus der Rock- und Popkultur sehr und weiß also so Andreas Ammer sehr zu schätzen mit dem, was er macht mit FM Einheit und auch von Wittmann und Zeitblom, also Wonderworld. Das fand ich war auch eine gigantische Produktion, weil da so das Konzept, diese sinnlich coole Darstellungsweise, wo Musik und Text verschmelzen oder das eine kommt aus dem anderen heraus, das finde ich sehr großartig. Also das reine Sprecherhörspiel ist mir manchmal ein bisschen zu wenig. Ich finde nicht, dass es da anders ist als Theater.
Das war die Bremer Radiomacherin Regine Beyer, eines der drei Jurymitglieder, die im Namen der Akademie der Darstellenden Künste die Auszeichnungen Hörspiel des Monats respektive Hörspiel des Jahres 2018 vergeben. Wir dürfen gespannt sein, wer dieses Rennen macht. Den ersten Teil des prämierten Hörspiels in 6 Folgen, Unterleuten von Juli C., eine Produktion von RBB und NDR, präsentiert Ihnen der Deutschlandfunk am kommenden Samstag, dem 5. Januar um 20.05 Uhr. Und nun zu etwas ganz Neuem.
Audio Space Machine.
100 Jahre Bauhaus.
Bauhaus-Stil.
Vielleicht ist es die Einfachheit, die sich hinter komplexen Erscheinungen verbirgt.
Simplicity.
Manchmal ist es aber auch eine extreme Einfachheit, die äußerst komplexe Wirklichkeiten verdeckt.
Complexity. Simplicity. Complexity. Simplicity. Complexity. Simplicity.
Never be utopian enough.
Complexity.
You cannot grab far enough away from you.
Simplicity.
In your ideas.
Complexity.
In your ideas. In your ideas. In your ideas.
It cannot be utopian.
Das war eine Single-Auskopplung aus dem Bauhaus-Konzeptalbum Audio Space Machine der beiden renommierten Hörspielmacher Wittmann und Zeitblom. Später mehr zu dieser brandneuen Produktion von Deutschlandfunk, NDR und SWR mit der Interactive Media Foundation zum bevorstehenden Jubiläum 100 Jahre Bauhaus. Zunächst aber begeben wir uns noch auf die Spuren dreier anderer, ganz unterschiedlicher Hörspielautoren und ihrer Motive akustischer Kunst. Was treibt diese Zeitgenossen an? Was treibt sie um? Meine Kollegin Anna Seibt hat Jan Decker, Dunja Anassus und Noam Brusilowski getroffen, gefragt und zugehört, was sie bewegt.
Ich treffe Noam Brusilowski in einem Park in Berlin-Neukölln. Der Wahlberliner ist gerade hoch im Kurs. Sein Hörspiel We Love Israel ist zum Hörspiel des Monats Mai gewählt worden. Das Hörspiel davor, Broken German, hat den Deutschen Hörspielpreis 2017 gewonnen.
Im Hörspiel mag ich sehr die Kontrolle, der Einfluss auf die Arbeit, diese Präzision, die man als Regisseur da gewinnen kann. Und im Theater mag ich sehr gern die Tatsache, dass es eine Veranstaltung ist und dann fühle ich mich wie ein Gastgeber.
Eigentlich ist Brusilowski ausgebildeter Theaterregisseur. Er hat an der Schauspielschule Ernst Busch studiert und arbeitet auch in diesem Beruf. Sein Erfolg als Hörspielautor und Regisseur scheint ihn selbst noch etwas zu verblüffen.
Ich bin zum Hörspiel so durch Zufall gekommen eigentlich. Wir hatten ein Hörspielseminar im Studium und seit ein paar Jahren gibt es diese Koproduktion vom Deutschlandfunk mit der Ernst Busch. Jedes Jahr dürfen ein paar Studierenden von Ernst Busch mit dem Deutschlandfunk ein Hörspiel produzieren. Und ich hatte das Glück, dass ich das machen durfte und dass das Stück hieß, woran man ihn erkennen kann. Und es lief sehr gut, es hat viel Spaß gemacht und seitdem läuft es sehr schön.
Der 29-Jährige ist in Israel geboren und zum Studieren nach Deutschland gekommen. In allen drei Hörspielen, die er bis jetzt verwirklicht hat, beschäftigt er sich mit der vielschichtigen, historischen Beziehung zwischen Deutschen und Israelis. Eine Chance, die aber auch zur Bürde werden kann, wie er sagt.
Ich kann nur mit Themen arbeiten, die mich im Alltag beschäftigen. Und ja, das mit Israel und Israeli sein, ob ich das mag oder nicht mag, oder ob ich die Auseinandersetzung damit interessant finde oder nicht, das ist ein Teil meines Alltags und das kann ich nicht ignorieren. Bis zu einem bestimmten Punkt macht es Spaß und es gibt viele interessante Gedanken, die dazu kommen, zu meiner Rolle hier. Und Rolle ist das, was man selber produziert, beziehungsweise das, wie man instrumentalisiert wird, eine Rolle zu werden. Und wenn man das Gefühl hat, die Instrumentalisierung ist zu groß oder zu gewollt, zu gezwungen, dann macht es keinen Spaß auch mehr.
Wie sagt man das auf Deutsch?
Bino Verwaldmann.
Ich bin Noam Brusilowski.
Ah, Israeli.
Wir machen eine Recherche, wir nehmen einen Podcast auf.
Weiter? Okay.
Ja.
Nein, jetzt interveniere ich mal. Weil also in dieser Geschichte, in diesem Podcast, ich habe mich da nämlich informiert, geht es um Israel und auch um Deutschland. Also dieses We Love Israel. Also jetzt ist natürlich die Frage, wer sind diese...
Du, ich habe eine kleine Idee. Magst du das vielleicht auch auf Hebräisch sagen?
Und wie sagt man das?
Genau wie Noam Brusilowski in seiner Hörspielserie We Love Israel verarbeitet auch Dunja Anassus Themen aus ihrem persönlichen Alltag. Ihr neuestes Hörspiel trägt den Titel Außergewöhnliche Belastung.
Ab Mai geht mir eigentlich immer die Steuererklärung im Kopf rum, die ich noch machen muss. Und so fangen dann oft meine Figuren vielleicht an, dass ich irgendein Problem erkenne und denke, was ist das eigentlich für ein Problem persönliches, aber auch quasi, wie ist das in die Gesellschaft eingebettet? Und dann bin ich zu einem Finanzamt gegangen und habe da ein Praktikum gemacht und habe da mit ganz vielen Leuten geredet und alle interviewt, auch um diese Sprache so zu erforschen. Und wahrscheinlich habe ich auch an meine Steuer gedacht, klar.
Obwohl ihr die richtige Darstellung von Fakten in ihren Hörspielen wichtig ist, sind die Geschichten von Dunja Anassus keine 1:1 Abbildungen der Wirklichkeit. Auf Basis realistischer Szenarien erschafft sie eine überhöhte, überzeichnete oder auch verdrehte Welt.
Zum Beispiel habe ich mal ein Hörspiel geschrieben, das hieß etwas mehr links, 10 Quickies für die Nation mit rückläufiger Geburtenrate. Da war die Prämisse, es gibt keine Fertilität mehr und deswegen macht die Bundesregierung eine Kampagne zur Fortpflanzung.
Hm, ja, die Broschüre war schon im Kasten bei uns. Beglückende Ereignisse wie ein helles Kinderlachen auf der Straße, das durch das sommerlich geöffnete Fenster in das Arbeitszimmer herüberschallt, sind in unserer Gesellschaft leider zu einer sentimentalen Erinnerung ihrer älteren Mitglieder geworden. Dieses Heft soll ihnen vor allem Lust machen, sich zu Unrecht in Vergessenheit geratene Praktiken wieder anzueignen.
Ich konnte mal Klavier.
Wir ermutigen Sie, die Sie alleine leben oder in einer Lebenspartnerschaft befinden, sich dem spannenden Abenteuer der Körper hinzugeben.
Den ganzen Altfühlen konnte ich auch mal auswendig.
Abenteuer der Körper, das hört sich doch ganz gut an. Das machen wir mal bei Gelegenheit.
Da hatte ich eine arbeitslose Grundschullehrerin und einen arbeitslosen Erzieher. Natürlich, es gab ja keine Kinder mehr seit Jahrzehnten und so. Die habe ich dann irgendwie darauf losgelassen, auf diese Welt.
Theater-, Roman- und Hörspielautor Jan Decker treibt vor allem die Frage nach der sprachlichen Authentizität im Hörspiel um. Er schätzt das Hörspiel, weil es ihm die Möglichkeit gebe, Stücke für gesprochene Sprache zu verfassen.
Die kommunikative Verbindung zu den Hörern ist ja die Sprache. Und ich finde die Sprache des Hörspiels sehr anziehend, weil sie mir eine Freiheit erlaubt. Und die habe ich jetzt hinterfragt und bin da zu der Auffassung gekommen, dass sie einmal darin begründet liegt, dass das Hörspiel eben formal keine Grenzen hat. Aber auf der anderen Seite haben wir eben beim Hörspiel die Möglichkeit, verschiedenste Themen aufzugreifen und je nach Thema auch die Sprache zu variieren. Es ist eine direktere Sprache. Sie kommt vielleicht auch eher aus dem Mündlichen. Das äußert sich ganz simpel in einer gewissen Verkürzung der Sätze, aber auch in einer weniger ausgeprägten Verschlungenheit.
Decker bezieht sich auf Roland Barth, wenn er feststellt, dass das Hörspiel ihm einen direkteren Kontakt zum Publikum ermögliche, als beispielsweise die Prosa.
Beim Übergang zur Verschriftlichung, zum Buch, zur Prosa, zu jeder gedruckten Literatur, sagt Barth, dass die Sprache, die Rede, ihre Unschuld verliert. Er meint damit nicht, dass die mündliche Sprache unschuldig pur rein ist, sondern er spricht davon, dass wir in unsere mündliche Sprache, weil sie auch viel mit Theatralik und Rhetorik funktioniert, unsere Schwächen, unsere Dummheiten, aber auch unsere menschlichen Schönheiten reinpacken. Alles, was Relevanz hat. Wenn wir den Übergang zur Schrift machen, verlieren wir jetzt den Adressaten und damit verliert die Sprache den Körper. Es ist nämlich mehr ein Ausdruck des Denkens. Es hat mehr was von Ausgedachtem. Und das Interessante am Radio ist eben, dass es diese Übergänge sichtbar macht. Es steht zwischen mündlicher Rede und Schrift. Und dadurch erlaubt sie sozusagen einen sehr intelligenten und komplexen Zugang zu Sprache und Literatur.
Fado Fatal. Hörspiel von Jan Decker.
Willst du mich vom Fado boten, Großvater? Was dabei vielleicht nicht ganz korrekt war?
Hör, offener Faude.
10.000 Euro. Erzähl niemandem von deinen Tricks. Du hast noch Geld, Großvater. Donhaus Geld.
Das ist Tonsalat mit Fado. Boah, Mann. Zum Heulen.
Die Qualität ist ja miserabel.
Kein Wunder. Der Mörder hat mit dem Smartphone ja auch einen Materialtest gemacht. Zahllose Schläge auf ihren Kopf. Stumpfe Gewalt.
Was machten Portugiesen 1971 in Osnabrück?
Die Verbindung zu den Zuhörern, das ist auch Hörspielautorin Anassos wichtig. Sie stellt besonders die gedankliche Freiheit heraus, die das Hörspiel den Rezipienten lässt. Anders als ein Film oder ein Theaterstück lasse Audio viel Platz für Fantasie.
Ich finde, dass ein Hörspiel eigentlich ein sehr entgegenkommendes soziales Werk ist. Ich betrachte meine Texte, meine Manuskripte als ein Angebot, also wenn man zusammen mit dem Publikum eine Geschichte entwickelt. Ich sage Baum und dann stellt sich jede Person einen unterschiedlichen Baum vor. Das finde ich ganz zauberhaft am Hörspiel. Insofern ist mein Werk oder das Hörspiel, das ich schaffe, nur halb, solange es noch nicht gehört worden ist. Und es entsteht erst dann, wenn jemand es hört, dann wird es erst ganz. Und das finde ich einen sehr guten, zärtlichen Gestus eigentlich, wie so ein gemeinsamer Tanz.
So füllt jeder Autor, jede Autorin das Medium Hörspiel mit ganz eigenen Erfahrungen, Assoziationen und Interpretationen. Gemeinsam ist ihnen der Wunsch, über ihre Hörspiele mit den Hörerinnen und Hörern in Kontakt zu treten und ihnen ihre Sicht auf die Welt näher zu bringen.
Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Seite der Produzierenden oder der Intendanzen sich überlegen, wie sie das so darbieten, dass es von allen so benutzt werden kann, wie es zeitgemäß ist. Das verändert sich, glaube ich, die Art, wie es konsumiert wird, die verändert sich. Und da müssen wir eine Antwort finden, aber das Produkt ist super.
Sie hörten einen Beitrag von Anna Seibt über Motive und Motivationen zeitgenössischer Hörspielautorinnen und Autoren.
Audio Space Machine
100 Jahre Bauhaus.
Laszlo Moholy Nagy, Himmelsmaschine 1.
Auf zu den Waffen! Jedes Zögern wäre Verrat am Vaterland. Von sein oder nicht sein, unseres Reiches handelt es sich.
Lebens. Sie sind der Chronologie der Zahlen unverwandt.
Ein anderes Maß.
Ein anderes.
Ein selbstbewusster Kampf um das Geheimnis deiner Ordnung.
Maß.
Raum, Zeit, Materie. Sind sie eins mit Licht? Gebunden, so wie du, an Leben? Lichtbedingt?
Eine andere.
Die Ahnung der Idee von ungeahnter Größe.
Größe.
Sie leitet wie ein Arm, der sicher führt zu Weiten, die der Lichtlose nicht kennt.
Eine andere.
Licht als Substanz. Was ist der Preis?
Welt.
Space, Time, System.
Raum, Zeit, System. Die Wirklichkeit des Ewigen, die wir, so totgebunden, nur als Spiegelung sehen? Materie, Raum und Zeit, in Lichtkonturen, in ewigem Licht.
So totgebunden.
Licht ist die Kraft, die zeugt.
Das war eine weitere Single aus Audio Space Machine, dem Bauhaus-Konzeptalbum von Wittmann Zeitblom. Bevor die beiden Hörspielmacher gleich selber zu Wort kommen, hören Sie unseren Gastkritiker Stefan Amtzoll mit seiner Auswahl wichtiger Ursendungen dieses Monats. Die Hörspielpremieren im Januar.
Über drei neue Hörspiele will ich heute kritisch berichten. Sounds of Still Lives heißt das erste, vom Südwestrundfunk ganz frisch produziert. Eine liebliche Stimme taucht irgendwann auf, daran geheftet eine Art Sprechfuge oder Sprechkanon, beliebtes Mittel im Hörspiel, polyphone Künste zu zeigen und darüber Texte fremd zu machen. Hören Sie selbst. Katrin Milliken schuf Sounds of Still Lives nach eigenem Libretto aus Versen und Prosa Pablo Picassos. Ihr zur Seite Dietmar Wiesner, Komponist und Flötist im renommierten Ensemble Modern. Beide inszenierten das Stück für Stimmen und Instrumente auch. Verbales Material soll in eins fallen mit musikalischen Texturen durch Stilmittel der Drehung, der Wiederholung, der Rotation, so die Autoren. Das bildkünstlerische Stillleben erschien ihnen hierfür die wichtigste Ausgangsmetapher. Vielerlei Spielereien, auch Gaukeleien mit Material aus Zirkus und Atelier, Farben aus Musik und Dichtung sind eingebaut. Bildmetaphern suchen nach musikalischer Entsprechung, so erfolgreich wie vergeblich. Geschichten wie etwa der Stier unter Picassos Hand in seine Bestandteile zerfällt und kubistisch im Bilde wiederkehrt, sind gut anzuhören, sie kaschieren jedoch kaum die Schwächen des Stücks. Mal da oder dort ankernde musikalische Einwürfe sind teilweise nicht anzuhören. Der Hildegard-Knef-Imitation mag man kaum folgen, so dürftig ist, was aus der Sängerin kommt. Schlimmer noch die schwüle Barmusik, die eintritt, obwohl nichts danach verlangt. Komischen Geschmack verraten auch die sämtlich zu lange laufenden populären Songs des Anfangs. Hingegen überraschen einige geschickt inszenierte Collagen nach Dada-Art, Beispiel entlang der Tonleiter Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, Zahlenreihen und Interpunktionen tummeln sich Worte und Silben, umspielt von lustigen Klangmodellen eines Kammerensembles. Das sind die klügsten, weil amüsantesten Stellen der Komposition.
Mi 10, Si 44, La 9, Sol 22, Fa 43, Mi 0, Ti, Re, 95!
Die Ursendung von Sounds of Still Lives ist am 10. Januar im Programm von SWR 2.
Wir jungen Künstler geben uns Rechenschaft über das, was wir tun. Wir wollen für das Leben arbeiten, nicht für die Leichenhallen von Museen. Wir arbeiten mit den elementarsten Mitteln überindividuell. Wir haben alle Namen begraben, unsere eigenen zuerst.
Das zweite Stück, eine DLF-Produktion, eben fertiggestellt, projiziert gleichsam den Geist des Bauhauses und was daraus geworden ist in unsere Ohren. Titel Audio Space Machine, ein Bauhaus-Konzeptalbum. Es dauert eine Stunde und begeht vorweg 100 Jahre Bauhaus. Das Stück ist so gut, dass es lohnt, etwas ausführlicher zu besprechen. Die Bauhaus-Idee sei nach wie vor aktuell und in ihrer Geschichtlichkeit extrem widersprüchlich, suggerieren die Autoren Wittmann und Zeitblom, die das Stück mit 10 Stimmen und Klängen aus verschiedensten Quellen, Sprechchören, Vokalpartien und Instrumenten auch inszenierten. Eine beachtliche Arbeit ist entstanden, in einigen Partien verwirrend gebaut, bald aus den Nähten platzend vor konstruktivistischen Wortketten und Science-Fiction-Vokabularien, in den meisten anderen höchst klarsichtig und kritisch angelegt. Ein starkes Wir-Gefühl, wie im Tonbeispiel vernehmlich, prägte die junge Garde der frühen Bauhäusler, von denen manch junger Künstler nach der Weltkriegskatastrophe nur dort anlandete, weil er ohne Wohnstatt und ausreichender Nahrung war. Zugleich fällt der Blick ins Krisenmanagement der Jetztwelt, das futuristisch die weltbeherrschende Rolle der künstlichen Intelligenz beschwört und regenerative Energieanlagen immer enger und aggressiver über den Globus verteilt, um den kapitalistischen Furor am Laufen zu halten. Die technische Welt sei gut zu finden, verschandele sie auch Mutter Erde, schallt es grotesk aus den Mündern.
Es schmerzt euch, ein Windrad in der schönen Landschaft zu sehen? Wir lachen. Wir lachen und sausen staunend um den Erdball.
Dass auch im Bauhaus die Technikbegeisterung in Technikvergottung jenseits des menschlichen umschlug, lanciert das Stück raffiniert in die Ohren. Die fiktiven Spaziergänge des Walter Gropius, seinerzeit erster Direktor in Weimar, ermöglichen es, Traditionelles mit modernem Ideenmaterial aus Technik, Architektur und Kunst zu konfrontieren, damit zu spielen, auch mit den Schrullen und Hochzüchtungen desselben, gestern wie heute. Er betritt in New York City das Rechenzentrum von Buckminster Fuller, auch Becky genannt, darin das Monster eines Quantencomputers steht, geschaffen zur ununterbrochenen Erforschung der Welt. Fuller, restlos affiziert von der Digitechnik, weiß so offen wie virtuos sein menschenfeindliches Weltbild in Szene zu setzen. Es gelte, dass in einer Gesellschaft das Weibliche überall dem Männlichen untergeordnet sei, legt seine raue Kehle frei, da es einem grundlegenden Naturgesetz folge. Schon kommen die beiden Herren ins Plaudern und es stellt sich heraus, er, Gropius, brauche Material für eine Rede zu 100 Jahre Bauhaus und suche nach Anregungen. Dreh- und Angelpunkt des Stückes ist die Mensch-Maschine-Problematik. Vor dieser Folie kommt auch das iPhone leitmotivisch ins Spiel, mit dem ein wissbegieriges Kind vor der Mutter spielt, dem Gerät Handlungsmomente entlockt und darüber in Konflikte mit ihr gerät.
Mama, schau, noch ein Gropius-Klon.
Jetzt reicht's. Schalt endlich diese App aus. Sonst ist das Smartphone für heute weg.
Oh Mann, jetzt ist er weg.
Ach, so ein Drama zu machen.
Unaufhörlich erscheinen elektronische Klänge wie schmutzige Schwaden unterm Himmel der Städte und verschwinden wieder. Plattengeräusche aus Schalltrichtern, knisternde Telefonverbindungen, dadaistisch behandeltes Wortmaterial, nicht zuletzt solistische wie begleitende Partien von Schlagzeug und Bassklarinette gehören zum Repertoire der Klänge. Überhaupt besticht das Stück durch seine raffinierte Klangarchitektur.
Der Mensch ist ein aus aller Angel der innersten Absolutität.
Die Autoren griffen tief in die Kiste der frühen Bauhauskundgaben, der Aufrufe, Manifeste und so weiter. Bündelförmig zitieren Stimmen daraus, speziell aus Texten von Laszlo Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky und anderen Bauhausgrößen. Kristallisationspunkt ist Gropius, dem seine Frau Alma Mahler schwer anhängt.
Alma?
Formsprache, unbewusster Automatismus.
Oh ja.
Emotionale Introspektion.
Ja.
Alma, was machst du hier?
Kreis, Quadrat, Dreieck.
Oh, ja.
Kunst würde zur Realität werden und Künstler seien nichts anderes als Ingenieure, sagt eine Telefonstimme. Es sei ratsam, die Funktionalität der Dinge allem Früheren vorzuziehen. Plüsch und Zierde seien unbrauchbar, das Einfache, Klare, Nützliche in den Alltag gestellt, wie deren Gewerke müssen obsiegen. Geht es reihenweise durch die Mikrofone und mehr. Etwa Kennzeichnungen wie das Mobiliar als Serie, der Mensch als mechanisches Wesen, die Wohnung als Maschine, die Städte und Häuser wie aus dem Baukasten. Ein Glatthobeln der Welt. Dergleichen bleibt keineswegs unwidersprochen. Kritische Stimmen mischen sich ein, sie parodieren Zeichen des fatalen Technik- und Rationalisierungsrauschs, der die Bevölkerung in den 20er Jahren überzog und ab 1933 konform ging mit Aufrüstung und Krieg, und attackieren, was nach Mustern des Bauhauses angerichtet wurde.
Wir wollen den Spitzenleistungen moderner Waffendesigner keine Preise der guten Form verleihen, deren Kriterien sie wie keine andere Produktgruppe erfüllen.
Wir anerkennen andererseits nicht, dass die Modernisten, allen voran die Bauhäuser...
Das Stück ist wahrlich ein Husarenritt mit gezogener Klinge durch 100 Jahre Bauhaus.
Wir haben verstanden. Wir sind das Bauhaus.
Der Deutschlandfunk sendet Audio Space Machine, ein Bauhaus-Konzeptalbum, am 12. Januar um 20 Uhr.
Am 11. September 2001, 6 Stunden nach den Angriffen auf das World Trade Center, hörte ich, dass Donald Rumsfeld sagte, dies sei eine Gelegenheit, den Irak zu erwischen. Ich hörte ihn sagen, jetzt wird geklotzt und aufgeräumt. Zusammenhang hin oder her.
Ich hörte, dass Condoleezza Rice fragt, wie schlägt man aus diesen Gelegenheiten Kapital?
So empfehlenswert wie die Bauhausarbeit ist »Was hörte ich vom Irak?« ein Hammer von Dokumentarhörspiel des US-Amerikaners Elliot Weinberger, eben produziert vom RBB. Sabine Wortmann schuf die Komposition, Regie Andrea Ghetto. Eine gänzlich andere Form. Das Stück arbeitet mit den Stimmen von Matthias Buntschuh, Stefanie Eid, Martin Engler und Corinna Kirchhoff wie der Bohrer, der in Eisen geht. In gleichbleibenden Metren und verschiedenen Stimmlagen immer wieder »Ich hörte sagen« und es kommen immer wieder nur Lügen, Halbwahrheiten, Verdrehungen, obwohl doch davor noch alles in Ordnung schien. Der Irakkrieg von 2003 nahm seinen Anfang auf einem den ganzen Globus überschwemmenden Meer unbewiesener Behauptungen.
Colin Powell hörte ich vor dem Senat sagen, »Wir reden hier über reale Waffen«, wir reden über Anthrax, wir reden über Botulin, wir reden über Atomwaffenprogramme.
So werden Kriege gezaubert, über eine Maschinerie, die die Hirne vernebelt und jedes vernünftige Denken konterkariert. Es bedurfte des 11. September, um die Wahrheit auf den Kopf zu stellen. Saddam Hussein war plötzlich der Dämon aller Dämonen.
Er spielt auf Zeit. Er betrügt. Er bittet um Zeit. Er spielt mit den Inspektoren Verstecken. Er rüstet nicht ab.
Jener zweite Irakkrieg im Jahre 2003 dauerte nur 43 Tage. 37.000 irakische Soldaten, 4.000 US-Soldaten kamen um und 600.000 irakische Zivilisten starben. Ihre Familien und Freunde sind auf ewig den Kriegstreibern Feind. Eine Bilanz, die unter die Decke gekehrt wurde und wird. Es folgten 8 Jahre für alle Seiten zermürbende Besatzungszeit. Massenvernichtungswaffen hat man nie gefunden. Irgendwann sickerten erste Nachrichten über die Grausamkeit des Krieges durch, später verstärkt durch die Enthüllung des Whistleblowers Edward Snowden. Auch das wurde entweder nach kurzem Aufleuchten verharmlost oder der terroristischen Gegenseite angelastet.
Ich hörte Condoleezza Rice sagen, eine Invasion des Iran stehe gegenwärtig nicht auf dem Speisezettel.
Was ich vom Irak hörte, bringt RBB Kulturradio am 18. Januar spätabends als Ursendung.
Stefan Amtzoll stellte Ihnen seine kritische Auswahl an Ursendungen des Monats vor. Darunter Audio Space Machine.
Heute weiß jeder Bescheid. Wohnungen mit viel Glas und Metallglanz, Bauhausstil. Wohnhygiene ohne Wohnstimmung, Bauhausstil. Stahlrohrsesselgerippe, Bauhausstil. Gewürfelte Tapeten, Bauhausstil. Lampe mit vernickeltem Gestell und Messingplatte als Schirm, Bauhausstil. Kein Bild an der Wand, Bauhausstil. Bild an der Wand, aber was soll es bedeuten? Bauhausstil. Fenster, das um die Ecke geht, Bauhausstil. Flachdach, Bauhausstil. Skelettbauweise, Bauhausstil. Stahl, Glas, Beton, Bauhausstil. Rechteckige Terrasse, Bauhausstil. Quadratische Obstwiese, Bauhausstil. Rot, Gelb, Blau, Bauhausstil. Schwarz-Weiß, Bauhausstil. Drucksache mit fetten Balken und Grotesklettern, Bauhausstil. Alles kleingeschrieben, Bauhausstil. Alles großgeschrieben, Bauhausstil. Tänzer mit kosmischen Kostümen, Bauhausstil. Maschinenmenschen, Bauhausstil. Menschmaschinen, Bauhausstil. 100 Jahre Bauhausstil.
Dieses Bauhaus-Konzeptalbum ist eine Gemeinschaftsproduktion von Deutschlandfunk, NDR und SWR in Zusammenarbeit mit der Interactive Media Foundation. Hören Sie dazu die beiden Hörspielmacher Georg Zeitblom und Christian Wittmann.
Ja, also als die Idee, Bauhaus als Hörspiel zu kreieren, an uns herangetragen wurde, da waren wir erstmal ratlos ist vielleicht übertrieben, sprachlos. Aber man fragt sich natürlich, wie setzt man Architektur, Design und Typografien in Ton um? Und dann haben wir uns so reingeschafft und viel recherchiert. Man denkt ja immer, man kennt alles von Bauhaus, aber es ist ja überhaupt nicht so. Und haben uns dann letztendlich mehr auf die frühen Bauhaus-Jahre gestürzt, wo Bauhaus noch sehr experimentell war. Auch viel mehr noch mit Musik zu tun hatte. Also alles war noch mehr am Suchen, es war offener. Und das hat uns dann letztlich wesentlich mehr interessiert als die späten architektonischen Jahre. Wobei wir das nicht außer Acht gelassen haben. Im Hörspiel gibt es ja 6 Fiktionsteile. Und da haben wir sozusagen die Marke Bauhaus bearbeitet, ausgeschlachtet. Und haben um Gropius herum eben Geschichten erfunden, die mehr dann mit dem späten Bauhaus zu tun haben. Wird immer wieder zurückgegriffen auf das frühe Bauhaus und die Ideen, die später vielleicht dann ein bisschen erstarrt sind, so in Stein gemeißelt waren. Also man hört schon, wir waren jetzt nicht nur die größten Bauhaus-Fans, haben aber tolle Sachen entdeckt und so ist dieses Hörspiel, ich würde es nennen, eine kritische Würdigung des Bauhauses zum 100 Jahre Bauhausjubiläum geworden und hoffen, dass der Hörer das auch raushört. Also zu den frühen zu der frühen experimentellen Phase. Da gab es einige Leute, von denen wahrscheinlich viele noch nichts gehört haben und der Georg hat da viele Musikbeispiele ausgegraben und sich hineingegraben. Und vielleicht kann er einfach nur mal kurz sagen, so um wen es da ging erstmal.
Genau, Christian hat es ja schon erwähnt, wir haben uns mehr auf die experimentelle Seite des Bauhauses versucht zu schlagen und die Verästelung der Themen haben wir ein bisschen konzentriert auf die Möglichkeiten der Klangforschung oder Klangerweiterung und da ist halt speziell Laszlo Moholy Nagy bei uns zu erwähnen, der zum Beispiel dagegen protestierte, dass die Schallplatte als Mittel der Reproduktion zu gebrauchen ist und den Klangkosmos erweitert hat. Er hat sie zum Beispiel rückwärts laufen lassen, angebohrt und dann wurden so groteske Glissandotöne hat es dann ergeben oder er hat sie angekratzt, was man natürlich für uns dann eine direkte Verbindung zu den späteren Klicks und Cuts gab. Also das vielleicht also als Schnittmenge zu Noise, Ambient, Techno und Elektronika dient und wir haben dann versucht, diese Klangwelt aufzubauen mit heutigen Klängen, also dass es so eine Art Klanglabyrinth ergibt aus elektronischen und akustischen Klängen und da haben uns natürlich auch ganz frühe Versuche mit elektronischer Musik interessiert, also Und Maintenant, präpariertes Piano, Theremin und auch Rauschen des Radios, das wir dann so weiterverfolgt haben und in eine zeitgemäße Soundarchitektur eingefügt haben. Und was uns auch speziell noch interessiert hat, war, was mit diesen Ideen passiert ist. Das heißt, wir haben dann über das Bauhaus, sind ja viele nach Amerika ausgewandert und haben im Black Mountain College unterrichtet und diese Ideen auch weiterverfolgt. Jetzt John Cage zum Beispiel. Und das war auch noch ein wichtiger Bestandteil, diese Elemente weiterzuverfolgen. Und das Ganze, muss man noch dazu sagen, haben wir aufgebaut als Konzeptalbum.
Genau. Also das Konzeptalbum war uns insofern wichtig, dass wir dachten, wir können jetzt nicht Bauhaus mit Standard-Hörspielform erledigen oder feiern. Also anders als das Bauhaus, was dann irgendwann eben die Standardisierung fast heilig gesprochen hat, bis heute zu den Plattenbauten so, haben wir versucht, eben keine Standards in diesem Hörspiel zu benutzen, weder soundtechnisch noch von der stringenten Geschichte her, also nicht jetzt nur narrativ zu sein, sondern eine Mischung hinzukriegen, wo man immer wieder überrascht wird. So wie eben das frühe Bauhaus einen permanent überrascht, wenn man da eintaucht, weil einfach so viel noch möglich war. Der Georg hat schon gesagt, Black Mountain, also die Auswirkungen von Bauhaus auf spätere Kunst und speziell auch Musikströmungen, die dann entstanden sind, war ziemlich groß. Und wir haben auch versucht, das sogar noch weiter zu treiben, nämlich bis ins Heute. Dafür war uns die Mensch-Maschine-Beziehung sehr wichtig. Das war sozusagen der Leitfaden für uns. Wir haben immer geschaut, dass wir Mensch-Maschine-Komplexe entdecken konnten und die eben versucht, dann radiophon umzusetzen. Und das geht ja dann im Hörspiel sogar bis zur heutigen künstlichen Intelligenz. Deshalb also die Konzepte von Bauhaus in einem Konzeptalbum, das hat uns große Freude gemacht. Und wir haben da drin, nochmal kurz zur Musik, auch einiges an Originalmusik verwendet. Also aus den 20er Jahren oder noch früher, sogar noch Impressionismus, Ravel. Und haben das aber verarbeitet zu maschineller Musik.
Genau, man kann es auch bezeichnen als Remodulierung von Klängen. Und was auch stark, was Christian auch gerade angesprochen hat, das Maschinenhafte, haben wir versucht, auch in eine moderne Maschinenmusik wieder zurückzuführen, was man natürlich Kraftwerk als Beispiel nennen kann. Und auch dieser Loop-Gedanke, diese permanente Wiederholung. Und da haben wir auch diese Originalmusiken, jetzt Ravel zum Beispiel oder Bruckner, und Ligeti taucht auf, Varese taucht auf, also haben wir eingebaut in diesen Klangkosmos. Wir wollten da so eine Art hypnotisches Bauhausgebilde erstellen. Ja.
Ja, dazu haben wir dann auch noch Soundlabore eingerichtet. Also da geht es dann wirklich nur, also überhaupt nicht mehr um Narration, sondern um Sound, um Musik und haben in diesen Laboren geforscht und so eben auch dieses Spektrum jetzt von Hörspiel aufgebrochen, wo ja sonst immer so getrennt wird zwischen narrativem Hörspiel und Klangkunst. Und in dem Bauhaus-Konzeptalbum, was wir versucht haben zu erschaffen, wollten wir diese Trennung einfach nicht mehr.
Und was für uns auch noch sehr oder was uns stark angefixt hat, war ein kleines Büchlein von einem sehr unbekannten Bauhausschüler, Siegfried Ebeling. Das heißt Raum als Membran und das wir natürlich sehr assoziativ benutzt haben und für uns so ein, ja, fast ein Wegweiser durch die akustische Welt war.
Audio Space Machine.
100 Jahre Bauhaus. Haus.
Siegfried Ebeling, Raum als Membran.
Der rhythmische Mensch. Stick.
Begehren. Desire.
Abend.
Gesellschaft. Society.
Stick.
Sprache. Language. Körper. Body.
Stick.
Leben. Life.
Abend.
Wirtschaft. Economy.
Stick.
Literatur. Literature. Malerei. Painting.
Blitzig.
Fantasie. Imagination. Schizophrenie. Schizophrenie.
Blitzig.
Kapitalismus. Everything becomes a machine. Becomes a machine. A machine.
Audio Space Machine, ein Bauhaus-Konzeptalbum von Wittmann Zeitblom. Eine Produktion von Deutschlandfunk, NDR und SWR in Zusammenarbeit mit der Interactive Media Foundation. Die Ursendung dieses Hörspiels präsentiert Ihnen der Deutschlandfunk am Samstag, dem 12. Januar 2019 um 20.05 Uhr. Und damit sind wir auch schon fast am Ende dieser Sendung. Mehr zu unserem Programm finden Sie auf unserem Portal Hörspiel und Feature unter deutschlandfunk.de. Unser nächstes Hörspielmagazin, das gibt es am Dienstag, dem 29. Januar um 20.10 Uhr. Für heute verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Michael Langer.